Gestern Abend kamen wir bis zu der Frage, wann kommt der Heilige Geist, wie er im Alten Testament und von Johannes dem Täufer und Jesus verheißen war. Und wir hatten Notiz davon genommen, dass sich dieses Kommen absetzt von jedem anderen Kommen, das bis anhin stattgefunden hatte. Es geht also um ein ganz besonderes Kommen des Heiligen Geistes, das wir das messianische Kommen nennen dürfen, weil es in Verbindung steht mit dem Kommen des Messias Jesus in die Welt. Er kommt zuerst und nach ihm der Heilige Geist. Wir hatten festgestellt, dass er an einigen Stellen und Zeitpunkten kommt, zu Jerusalem, Samarien, Caesarea, Ephesus und am Ende der Geschichte, wenn Jesus wiederkommt für Israel, aber auch dazwischen, wann immer jemand zu Jesus findet. Als weiteres hatten wir festgestellt oder festgehalten, die Verheißung erfüllt sich nicht vor Pfingsten. Das heißt, Pfingsten ist der erste Zeitpunkt und der erste Ort, wann sich diese alttestamentliche Verheißung, die Verheißung von Johannes dem Täufer und Jesus, sich zu erfüllen beginnt. Erst muss das Kreuz kommen, dann kann die Wiedergeburt geschehen, die mit dem Kommen des Geistes stattfinden kann. Jesus muss erst in den Himmel auffahren und dann kommt der Geist. Die Verheißung kann sich nicht erfüllen, bevor Jesus wieder nach seinem Erlösungswerk in den Himmel gefahren ist. In der Apostelgeschichte 1 sind wir am Auffahrtstag und der Geist ist immer noch nicht da, wie verheißen, er ist noch nicht gekommen. Da sagt Jesus allerdings, dass es nun bald geschehen wird. Und nach 10 Tagen sagt Petrus, der Heilige Geist ist gekommen, er ist ausgegossen worden. Wie ist nun Johannes 20 im Lichte dieser Tatsachen bzw. Feststellungen, wie ist nun Johannes 20, die Verse 20 bis 22 einzuordnen? Dieser Text kann Schwierigkeiten bereiten im Blick auf die anderen Texte, die wir bereits konsultierten. Haben die 10 Jünger, die hier zugegen sind, haben diese 10 Jünger hier den Heiligen Geist empfangen? Der Text besagt dieses eigentlich nicht. Allerdings nimmt man es oft an und lehrt sogar, die Jünger wären in diesem Moment wiedergeboren worden. Eine Lieblingstheorie unter Pfingstlern, damit man wieder eine 2-Stufen-Lehre aufbauen kann. Ich hatte einen Studenten vor vielen Jahren, der sollte wie die anderen Studenten eine Abschlussarbeit schreiben, beziehungsweise in Klausur gehen. Man konnte wählen, aber er zog vor, eine Arbeit zu schreiben. Und wie er es mit mir besprochen hatte, hatte ich gewisse Vorstellungen über das, was er schreiben wollte. Als er mir seine Arbeit einreichte, war das allerdings eine stark andere Thematik. Und hinterher habe ich mit ihm ein Gespräch geführt, was ich normalerweise nicht tat mit Studenten, aber dieses war so außergewöhnlich, dass ich meinte, ich müsste mit ihm darüber sprechen. Er kam aus Pfingstkreisen und hatte nun versucht, eine Lehre aufzubauen, die Heilsgeschichte ignorierte, nicht in Betracht zog. Und es ging gerade um diese Angelegenheiten, die wir hier besprechen. Zuerst kommt der Heilige Geist zu den Jüngern und dann am Pfingsttage, dann kommt die Ausrüstung mit Kraft. Also sie sind wiedergeboren, haben aber noch nicht die Ausrüstung mit Kraft. Die kommt dann zum Dienst am Pfingsttage. Natürlich eine sehr schöne Konstellation oder ein sehr schönes Modell, das aber wie ein Kartenhaus zusammenklappen muss, wenn man die Texte etwas näher beschaut. Der Text besagt einfach nicht, weder dass sie wiedergeboren wurden oder dass sie überhaupt den Heiligen Geist bekamen. Eine derartige Aufteilung ist nicht gestattet. Das heißt, dass wir Johannes 20 in Kollision bringen mit der Apostelgeschichte 1 und 2. Wir dürfen Jesus nicht sich selbst widersprechen lassen. Denn Jesus hatte gesagt ausdrücklich, dass der Geist wie verheißen noch nicht gekommen sei in der Apostelgeschichte 1. Und Johannes 20 liegt schon hinter ihm. Das heißt, was immer in Johannes 22 geschehen ist, ist nicht das Kommen des verheißenen Geistes. Jesus darf sich nicht widersprechen von uns aus. Das heißt, wir dürfen ihn nicht dazu veranlassen, sich zu widersprechen. Der Geist der Rettung kommt erst am Pfingsttage. So wie der Heilige Geist verheißen war, ist er sogar am Auffahrtstag nach der Apostelgeschichte 1 noch nicht gekommen, am Tage, als er gen Himmel fuhr. Also konnten sie hier in Johannes 20 noch nicht den Heiligen Geist bekommen haben und wiedergeboren werden. Ob sie überhaupt Heiligen Geist bekommen haben, in welcher Form auch, werden wir wohl nie wissen. Wir können nicht mehr sagen, als geschrieben steht. Unsere Vermutungen können wir schon anstellen. Und es wird beides vermutet. Von den einen, dass sie ihn bekamen, und von anderen das Gegenteil. Allerdings, beide behaupten, er kam nicht wie verheißen. Das ist klar. Beide Gruppen gehören jetzt zu den eher Konservativen. Die einen sagen, es steht geschrieben, er hauchte sie an. Aber damit sei noch nicht gesagt, dass der Geist zu ihnen kam. Für sie ist, was Jesus hier macht, nur eine Bestätigung seines früheren Wortes, dass sie auf den Heiligen Geist warten sollten. Er werde kommen und sie würden ihn empfangen. Die anderen sagen, die auch im Allgemeinen zu dieser Glaubensgruppe gehören, die anderen sagen, sie hätten Heiligen Geist bekommen, aber nicht so wie später am Pfingsttage. Auszuschließen ist das meines Erachtens nicht. Die Jünger wurden einmal ausgesandt, Jesus voranzugehen. Den Bericht davon haben wir zum Beispiel in Matthäus 10. In diesem Zusammenhang heißt es, er gab ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben und zu heilen. Wenn sie bei ihm waren, genossen sie seinen Heiligen Geist. Er war voll des Geistes. Und sie genossen diesen in seiner Gegenwart. Denn Jesus sagte, er ist bei euch, weil er in Jesus oder bei Jesus war. Der Geist war bei den Jüngern, weil er bei Jesus war. Wenn er sie aber in die Dörfer vorausschickte, wo er noch hinkommen wollte, kann es sein, dass er ihnen die Begleitung des Geistes mitgab. Das könnte dann ähnlich gewesen sein wie bei einem alttestamentlichen Propheten. Denn wir sind ja hier immer noch im Bereich des Alten Bundes. Denn dem ja auch die Begleitung des Geistes gegeben wurde. Und dennoch war er nicht gekommen wie verheißen. In den Tagen zwischen Ostern und Pfingsten ist Jesus ja nicht immer bei ihnen. Möglicherweise war er sogar die meiste Zeit nicht da. Er erscheint immer wieder und oft, aber sie sind auch oft alleine. Es ist also gut möglich, dass Jesus für diese Zeit seinen Jüngern seinen Geist zur Begleitung gegeben hat, und zwar gleich am Abend des Auferstehungstages. Das wäre dann aber nur im provisorischen und alttestamentlichen Sinne der Fall gewesen. Es entspricht aber keinesfalls dem, das am Pfingsttage geschehen ist. Wie immer es auch gewesen sein mag, es darf auf keinen Fall ein Widerspruch zu der Apostelgeschichte 1, den Versen 4 und 5 entstehen. Wir müssen dabei bleiben, dass der Heilige Geist, so wie er verheißen war, von Jesaja, Hesekiel, Joel und Zacharja, erst am Pfingsttage kommt, wie Johannes in Johannes 7 gesagt hatte. Erst musste Jesus verherrlicht werden, und dann konnte das Wasser des Geistes zum Heil kommen. Oder mit einem Bild aus 2. Mose 17. Erst muss der Fels geschlagen werden, dann kann das Wasser kommen. Oder mit Johannes 1, 29 und 33. Erst müssen Sünden weggenommen werden. Das ist Johannes 1, Vers 29. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Und dann kann er mit dem Heiligen Geist taufen, wie in Vers 33 verheißen. Es ist unbedingt notwendig, dass zuerst mit der Sünde abgerechnet wird und so ein Boden freigelegt wird, auf dem Gott sein neues Heilswerk vollziehen kann. Das war der Zeitpunkt im Rahmen der allgemeinen Heilsgeschichte. Wir kommen zum zweiten Heilspunkt, dem in Bezug auf die Bekehrung des Einzelnen. Jeder von uns hat seine Heilsgeschichte. Und wann kommt der Heilige Geist? Im Bereich dieser Heilsgeschichte, der persönlichen, biografischen. Wann kommt der Heilige Geist zu Einzelnen in ihrer persönlichen Geschichte? Kommt er vor, mit oder nach der Bekehrung? Alle drei Standpunkte sind vertreten worden. Untersuchen wir hieraufhin noch einmal die verschiedenen Berichte vom Kommen des verheißenen Geistes. Das Kommen zu denen, die zu Pfingsten bereits Jünger waren, zuerst. Wir betrachten jetzt ihr biografisches Erlebnis. Wann in ihrem Leben kam der Heilige Geist? In Johannes 1 lesen wir in den Versen 11 bis 13. Er kam in das eigene, das Volk Israel, und die eigenen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber annahmen, einzelne, denen gab er Vollmacht, das heißt Berechtigung, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren wurden. Es waren wenige, aber es waren einige, die Jesus aufnahmen. Diesen wurde ein Recht gegeben. In der Vergangenheitsform sagt Johannes das. Das Recht, Kinder Gottes einmal zu werden. Wann wird man Kind Gottes? Wenn man wiedergeboren wird. Das griechische Wort für Kind heißt das Geborene. Und wenn man ein Kind Gottes wird, ist man nach Jesus zum zweiten Mal geboren. Wann wird man wiedergeboren? Durch den Heiligen Geist, wenn er kommt. Für die, die vor Pfingsten in die Nachfolge Jesu traten, fand das nach ihrer Umkehr zu Jesus Christus statt. Denn sie leben in dieser Phase der Heilsgeschichte, der allgemeinen Heilsgeschichte. Es konnte nicht anders in ihrem Leben sein. Petrus und Johannes und die anderen Jünger wurden ja geboren, bevor Jesus starb. Sie wurden seine Nachfolger, bevor er starb. Und das war ihre Bekehrung. Sie waren seine echten Nachfolger. An ihrer Bekehrung, an ihrer Umkehr ist nichts zu zweifeln. Sie sind echte Nachfolger Jesu, aber sie sind nicht wiedergeboren, wie keiner im Alten Testament es war. Also, Johannes sagt später, viele Jahre später, schaut er zurück und beschreibt, was damals geschah, als er und die anderen Nachfolger Jesu wurden. Wir bekamen das Anrecht im Voraus, eine Berechtigung, später Kinder Gottes zu werden. Und dann fügt er hinzu, die, die an seinen Namen glauben, Gegenwartsform, die glauben jetzt an seinen Namen, jetzt sind sie wiedergeboren. Aber damals noch nicht. Das war erst Aussicht. Johannes 7, 37 bis 39. Jesus lädt ein, jeden, der Durst hat, zu ihm zu kommen. Aber Johannes sagt, dass sie noch nicht den Heiligen Geist bekamen. Und somit wurde auch noch nicht der Durst gestillt. Denn der Geist ist das himmlische Wasser, das diesen inneren Durst stillen kann. Wenn Jesus verherrlicht war, sagt Johannes, dann konnte der Geist kommen. Und der Durst konnte dann natürlich gestillt werden. Wir haben also solche am Pfingsttage, die schon geglaubt hatten, die schon zu Jesus gekommen waren, die ihn in ihr Leben schon aufgenommen hatten, die aber erst am Pfingsttage den Heiligen Geist bekamen. Bereits zur Zeit des Alten Testamentes glaubten Menschen an den Messias, zum Beispiel Mose nach Hebräer 11, Vers 24. Da wird ausdrücklich der Name des Christus erwähnt, mit dem Mose es zu tun hat. Die Erzväter waren auch solche und andere, viele. Sie warteten auf die Verheißung, begrüßten sie, aber sie haben sie nie erlebt, bevor sie starben, sagt der Hebräerschreiber. Sie warten auf die Verheißung. Mit den Jüngern Jesu haben wir solche, die mit Pfingsten am Leben sind und ihre Bekehrung hinter sich haben. Die sind nicht gestorben, bevor sie den Geist bekamen. Bei ihnen fällt das heilsgeschichtliche Datum Pfingsten in diesen Abschnitt ihres Lebens hinein. Sie sind bekehrt, erleben aber erst danach ihre Wiedergeburt, weil die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist kommt und er kommt am Pfingsten. Aber das heißt noch nicht, dass ihr biografisches Erleben Modell ist für alle anderen Christen. Nehmen wir weiter die 3000, die sich am Pfingsttage bekehren. Wann bekommen diese den Heiligen Geist? In Bezug auf ihr Bekehrungsdatum. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie den Heiligen Geist nicht mit ihrer Umkehr bekommen haben. Das wird offenbar angenommen, wenn Jesus sagt, wenn Petrus sagt, die Verheißung gilt euch, und er ruft auf zur Umkehr, sie sollen sich auch taufen lassen, und sie werden die Gabe des Heiligen Geistes bekommen, auf die Umkehr hin, nicht auf die Taufe, das ist in Klammern zu setzen. Also, wenn er so spricht, dann werden wir anzunehmen haben, dass er erwartet, dass sie dann auch den Heiligen Geist bekommen, wenn sie zu Jesus finden. Das wäre dann wie ähnlich wie bei uns heute. Ein dritter Fall, wann in Bezug auf ihre Bekehrung empfangen die Samariter in der Apostelgeschichte 8 den Heiligen Geist? Es liegt auf der Hand, dass sie den Geist nach ihrer Bekehrung bekommen, obwohl auch das angezweifelt worden ist, aber zu Unrecht. War die berichtete Bekehrung der Samariter genauso unecht wie die von Simon? Und bekehrten sie sich erst beim Ereignis der Handauflegung? Wenn man unvoreingenommen an den Text herangeht, bekommt man den Eindruck, dass Lukas uns sagen möchte, die berichtete Bekehrung der Samariter war eine echte. Die Bekehrung der großen Zahl ist offensichtlich von der des Simon zu unterscheiden. Simon ist unecht, im Gegensatz zu den anderen. Es gibt jedoch keinen Grund, an der Echtheit der anderen Bekehrungen zu zweifeln. Auch dann nicht an ihrer Taufe, an der Bedeutung ihrer Taufe. Zudem befindet sich im Text kein Anlass für eine Annahme, man hätte sich kurz vor bzw. bei der Handauflegung bekehrt. Dazu gibt es keinen Anlass, das anzunehmen. Dieses wirft allerdings ein Problem auf. Man darf aber deswegen nicht einfach Texte willkürlich deuten. Das ist getan worden. Wenn wir Probleme in den Texten begegnen, nachdem wir sorgfältig gelesen haben, müssen wir uns diesen Problemen stellen. Ich habe das selbst tun müssen. Als ich etwa 1971 konfrontiert wurde mit diesen Fragen aus zweierlei Anlass, dann habe ich schwer an dieser Stelle gearbeitet. Und es reduzierte sich, das heißt, alle meine Fragen flossen zusammen in drei Punkte. Und es war die Frage, was geschieht jetzt? Ich muss zugeben, ich muss gestehen zu meiner Scham, dass ich im Stillen den Verdacht hatte, die Schrift könnte sich doch widersprechen. Denn ich hatte Texte, die dafür sprachen, dass der Heilige Geist, nun, wir haben die Wiedergeburt, wir haben das Kommen des Geistes und wir haben Ausrüstung mit Kraft. Und offensichtlich können alle diese drei nicht auf einen Nenner gebracht werden. Wir haben Menschen, die bekehren sich und die haben noch nicht den Heiligen Geist. Wir haben Menschen, die wiedergeboren sind und die haben auch noch nicht den Heiligen Geist. Nein, nicht so, nein. Wir haben Menschen, die bekehrt sind und haben noch nicht den Heiligen Geist. Jetzt ist mir die Konstellation entgangen. Auf jeden Fall, die drei Punkte konnte ich nicht auf einen Nenner bringen. Aber ich gebe Ihnen jetzt hier in diesem Vortrag das Resultat meiner Untersuchung. Und das Ergebnis war, dass ich merkte, dass die Schrift höchst sorgfältig sich formuliert. Und sie widerspricht sich nicht, nur ist es eine Menge Arbeit. Und wenn wir auch namhaften Auslegern begegnen, die anderer Meinung sind, dann müssen wir auch dieses wissen. Nicht jeder Spezialist hat alle seine Hausaufgaben gemacht. Den Spezialisten gibt es nicht. Es gibt keinen Spezialisten, der in jeder Hinsicht Spezialist ist. Wir ergänzen uns alle. Irgendwo hat jeder von uns ein Manko. Und jeder von uns ist gerufen worden zu prüfen, wo liegt jetzt die Wahrheit? Bei dieser Frage kann ich mich dem anschließen, bei dieser Frage kann ich mich dem anschließen und so weiter. Und bei dieser Frage kann ich mich keinem anschließen. Ich meine, dies ist der Weg. Also, wenn wir ganz ehrlich und gründlich arbeiten und in der Begegnung mit anderen feststellen, dass wir nicht eines Sinnes sind mit ihnen, nun, dann müssen wir uns das leisten. Wir sind aber dankbar, wie wir gestern Abend hörten, für Brüder, wo sie Brüder sind. Aber wir müssen lernen, auch mit unterschiedlicher Auffassung zu leben, auch mit unbeantworteten Fragen, meinetwegen. Man darf also Texte nicht willkürlich deuten, nur weil wir gewisse Probleme haben. Wir dürfen Texte nicht in Einklang miteinander bringen, wie die Kinder mit einem Jigsaw-Puzzle. Hier fehlt ein Stückchen. Ah ja, das sieht ähnlich aus wie diese Form. Und dann holt man sich das. Es passt nicht ganz, aber mit dem Daumen passt es dann bald. Ja? So geht manch ein Ausleger an die Schrift heran. Und das geht nicht. Es muss haargenau passen. Wir müssen uns den Problemen der Schrift stellen und zunächst einmal die Schrift reden lassen. Und wenn ich dann dastehe mit unbeantworteten Fragen, gut, dann stehe ich da. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich bin ja schließlich nicht Gott und verantwortlich für die Schrift. Nehmen wir einmal zur Kenntnis, diese Menschen haben sich bekehrt, sind sogar auf Jesus Christus hin getauft worden, haben also das vorgeschriebene Zeichen ihrer Bekehrung abgegeben, die Taufe, haben aber nicht den Heiligen Geist bekommen. Sie selbst haben nichts zum letzteren Sachverhalt beigetragen. Das heißt, es liegt bei ihnen keine Schuld, dass sie noch nicht den Geist haben. Es fehlte nichts an ihrer Bekehrung. Lukas hatte daran nichts auszusetzen. Warum bekommen sie nicht den Heiligen Geist? Es steht nicht geschrieben. Das müssen sie so stehen lassen. Es steht nicht geschrieben, warum. Wo die Schrift schweigt, können wir keine Aussage machen. Wir können aber vermuten, solange wir vorsichtig sind und innerhalb der Angaben der Schrift bleiben. Dort erfahren wir über die Spannungen zwischen Juden und Samaritern. Als unter der Evangeliumsverkündigung des Philippus viele zum Glauben an Jesus Christus kamen, wartete der Heilige Geist von sich aus. Er schenkte sich selbst ihnen nicht. Als der Bericht von den Ereignissen in Samarien den Aposteln, die für die Sache Jesu Verantwortung trugen, zu Ohren kam, und die wohnten zu Jerusalem, wurden Petrus und Johannes dorthin gesandt. Mit dem Kommen des Ersteren, das heißt des Petrus, der von Jesus die Schlüssel des Reiches Gottes ja bekommen hatte, wurde die Tür zu Samarien weit aufgetan. Der andere, Johannes, war ja einer von denen, die einmal gern Feuer vom Himmel auf die Samariter herabgerufen hätten. Beide kommen und sagen mit ihrer Handauflegung gleichsam: Ihr seid wie wir. Ihr seid genau auf unserer Stufe. Der Heilige Geist bringt sie auf die Stufe der Christen in Jerusalem. Sie beteten für sie und diese empfingen den Heiligen Geist. Mit dem Kommen des Heiligen Geistes werden sie auf die Ebene der jerusalemischen Christen gebracht. Und umgekehrt müssen auch die Samariter lernen, auch wir brauchen die Apostel zu Jerusalem. Samariter sind angewiesen auf die Leitung in Jerusalem. Beides ist also da. Die Jerusalemer müssen lernen, die Samariter sind gleichberechtigte Kinder des Reiches Gottes, des messianischen Reiches als wir. Und die Samariter müssen lernen, wir gehören zu denen in Jerusalem und wir unterstellen uns ihrer Leitung, der Leitung, die Jesus eingerichtet hatte. Wann bekommen sie also den Heiligen Geist? Nach ihrer Bekehrung. Caesarea. Die drei Texte sind bereits oben erwähnt worden. Wann bekommen diese den Heiligen Geist? Der Heilige Geist steht heute im Dienst des Erhöhten. Gott hat sich selbst zweimal in die Welt geschickt, in einem Heilszusammenhang. Zuerst schickt der Dreieinige einen unter sich in Form von eines Menschen, das ist Jesus Christus. Dieser vollführt sein Werk hier auf der Erde und kommt zurück in den Himmel zum Vater. Als dann schickt der Dreieinige den Heiligen Geist. Und dieser kommt auf die Erde für eine bestimmte Zeit und vollführt sein Werk. Wir leben heute in dieser Zeitphase. Und heute steht, wie Jesus damals, der Heilige Geist im Dienst des Erhöhten. In Offenbarung 3, Vers 1 lesen wir, dem Boten der Gemeinde in Sardis schreibe: Dieses sagt der, der die Geister Gottes hat
und die sieben Sterne. Das ist der Herr Jesus, der spricht hier und diktiert diesen Brief an Johannes, und der soll ihn schicken nach Sardis, und der Postempfänger soll ihn da zur Kenntnis nehmen und in der Gemeinde lesen. Er hat die Geister Gottes, nach Kapitel 1 ist das der Heilige Geist, der sich in vielfältiger Weise offenbart. Jesus hat aber auch die Leitenden der Gemeinden in seiner Hand. Die zwei gehören zusammen, durch den Heiligen Geist und durch die Leitenden der Gemeinden will er in dieser Welt wirken. Das spricht von der Verantwortung, die wir als Leitende haben. Wie ist es nun um diesen Dienst des Geistes für den erhöhten Christus, der die Rettung für uns vollbracht hat? Erstens, zusammen mit dem Geist spricht der Erhöhte die Gemeinden an. In diesen selben Kapiteln, ich las aus Kapitel 3, den ersten Vers, an sieben Stellen in diesen zwei Kapiteln sagt Jesus: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das heißt, was Jesus sagt, sagt der Geist. Und zwar nicht nur an die sieben Gemeinden, sondern an alle Gemeinden. Weiter, der Geist lenkt die Augen auf Jesus. Heute weist der Heilige Geist immer wieder auf den erhöhten Christus hin, wie Jesus Christus, als er hier auf der Erde war, auf den Vater hingewiesen hatte. Johannes 16, 8 bis 11. Und jener, wenn er zu euch gekommen ist, wird die Welt zurechtweisen. Das heißt, das wahre Wesen aufzeigen in Bezug auf Sünde und in Bezug auf Gerechtigkeit und in Bezug auf Gericht. In Bezug auf Sünde einerseits, weil sie nicht an mich glauben. In Bezug auf Gerechtigkeit andererseits, weil ich zu meinem Vater hingehe. Und ihr seht mich nicht mehr. In Bezug auf Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet worden ist. In der Apostelgeschichte 4, in den Versen 8 bis 12, haben wir ein weiteres Beispiel, wie der Heilige Geist auf Jesus hinweist. Es heißt, Petrus ist voll des Heiligen Geistes und er legt Zeugnis ab, und an dieser Stelle eins der wichtigsten Stellen der Heiligen Schrift: Es ist in keinem anderen das Heil, und es ist wichtig, dass gerade Petrus, der erste in Anführungsstrichen Papst, das sagt, nur ein Name unter dem Himmel, wodurch wir gerettet werden können, nämlich Jesus Christus, Vers 12. Das tut er durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, 2 und 3. Ihr wisst, dass ihr von den Völkern wart, dass ihr zu den stummen Götzen hingeführt wurdet, wie ihr von Fall zu Fall geführt wurdet. Daher setze ich euch in Kenntnis. Niemand, wenn er im Geiste Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und niemand kann sagen, Jesus sei Herr, als nur im Heiligen Geist. Der Heilige Geist weist auf den reinen, unfehlbaren Herrn Jesus Christus hin. 2. Korinther 3, 18. Wir aber alle, während wir mit entschleiertem Gesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn schauen, werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie vom Herrn her, dem Geist. Zwei Herren, einer im Himmel, einer bei uns, und dieser, der Geist, ist dabei, uns in das Bild des anderen zu verwandeln. Andere Schriftstellen, die dieses besagen, 1. Petrus 1, Vers 11, Kolosser 3, Vers 16 und Offenbarung 19, Vers 10, Ende des Verses. 1. Johannes 5, Verse 5 bis 10 sind noch eine Stelle. Der Geist ist der Zeuge, ein Bezeugender hier auf der Erde. In seinem Zeugnis nimmt der Geist also die Jünger Jesu mit. In Johannes 15 heißt es, Vers 26 und 27, aber wenn der Fürsprecher gekommen ist, den ich euch von dem Vater schicken werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, wird derjenige von mir zeugen. Aber auch ihr werdet Zeugen sein, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das heißt, der Geist ist Zeuge und nimmt die Jünger mit zum Zeugnis vor der Welt. Johannes 16, wenn ich weggehe, werde ich ihn zu euch hinschicken. Und jener, wenn er gekommen ist, wird die Welt zurechtweisen. Das heißt, Jesus schickt den Geist nicht in die Welt, er schickt ihn zu seiner Gemeinde. Aber wenn der Geist zur Gemeinde kommt, spricht der Geist zur Welt. Wieso? Weil er die Jünger mitnimmt. Mit den Jüngern geht er zur Welt. Nach Ende Kapitel 15. Der Heilige Geist kommt zu den Jüngern. Vorausgesetzt ist also, dass die Jünger zur Welt gehen. Es geht darum, dass die Jünger in der Welt Zeugnis ablegen. Der Heilige Geist ist in diesem Vorgang aber nicht nur bei den Jüngern, sondern auch bei den Menschen in der Welt, die das Zeugnis hören, um sie zurechtzuweisen in Bezug auf Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wenn er das tun soll, werden die Jünger allerdings darüber zu sprechen haben. Wir haben also das Programm unseres Zeugnisses vor uns hier. Der Geist liefert ihnen hiermit also ihre Zeugnisthematik. Apostelgeschichte 1,8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wann der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Der Geist weist also auf Jesus hin, in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde vor der Welt. Das ist seine Aufgabe. So steht er im Dienst des Erhöhten. Ferner, der Heilige Geist reicht dar aus dem Reichtum Jesu Christi. Johannes 14, Vers 26. Der Fürsprecher, der Heilige Geist, den der Vater schicken wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und wird euch an alles erinnern, das ich euch sagte. Und Kapitel 16, 13 bis 15. Wenn jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit führen, denn er wird nicht von sich selbst aus reden. Das heißt nicht, dass er nie über sich spricht, denn er spricht schon über sich selbst, aber nicht von sich aus, denn er bekommt Aufträge, so wie Jesus nicht von sich selbst aus sprach. Er hätte es tun können, aber er stand im Dienst des Vaters. So steht der Heilige Geist im Dienst des Jesus. Sondern was immer er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch im Einzelnen melden. Der wird mich verherrlichen, weil er von dem Meinen nehmen wird, das sind Worte, und euch melden wird. Alles, was der Vater hat, ist mein. Deswegen sagte ich, er wird von dem Meinen nehmen und euch melden. An die Kolosser schreibt Paulus am Anfang des zweiten Kapitels: Ich will, dass ihr wisst, welch ein Ringen ich um euch habe. Er wünscht es ihnen, dass sie hinkommen zu allem Reichtum, sagt er, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und Christi, in dem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Ich sage dieses aber, damit nicht jemand euch überliste mit überzeugenden Worten. Das Geheimnis der Bewahrung vor Irrlehre ist Jesus, ihn zu kennen. Wollen wir nicht irre gehen, so sollten wir um die Hilfe des Geistes bitten, alles, das Gott uns über seinen Sohn geoffenbart hat, zu lernen und zu beherzigen. Der Heilige Geist macht die Gegenwart Jesu Christi Wirklichkeit. Das ist ein weiterer Dienst, den er tut, und verherrlicht ihn auf diese Weise. Er macht die Gegenwart Jesu Christi zur Wirklichkeit. Ihr werdet Kraft empfangen, wann der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet Zeugen von mir sein durch den Heiligen Geist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, die Werke, die ich tue, auch er wird sie tun, und größer als diese wird er tun, weil ich zu meinem Vater hingehe. Das heißt, wenn Jesus zum Vater hingeht, wirkt er durch die Seinen, weil der Geist zu den Seinen kommt. Und dieser Heilige Geist macht es möglich, dass die Jünger das tun, was Jesus getan haben will. Nicht, was er früher tat, das ist Geschichte. Jesus sagt, er geht hin zum Vater und deshalb werden seine Jünger hinfort das tun, was er tut im Himmel. Er tut, was der Vater sagt, der Vater gibt ihm Aufträge, Jesus als Herr der Gemeinde gibt seinen Jüngern Aufträge und sie tun, was der Herr Jesus tut. Das heißt, wenn die Jünger handeln, handelt Jesus. Nicht, dass sie Wunder tun, die Jesus getan hatte. Nein, Jesus lebt in seiner Gemeinde, er ist das Haupt, sie die Glieder, und die Glieder führen die Aufträge des Hauptes aus und tun, was das Haupt tut durch die Glieder. 16, Vers 18 in Johannes 14. Und ich werde den Vater ersuchen, und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben, damit er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht. Die Welt will sehen, und wir sind weltlich, wenn wir immer sehen wollen. Noch ihn kennt, aber ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt, und er wird in euch sein. Ich verlasse euch nicht, um euch als Waisen zurückzulassen. Ich komme hin zu euch. Durch das Kommen des Geistes wird die Gegenwart Jesu Wirklichkeit. Er macht ihn gegenwärtig gleichsam in uns, sodass, weil der Geist in uns ist, Jesus in uns lebt. Der Apostel Paulus lehrt Ähnliches in Römer 8, den Versen 9 und Anfang Vers 10. Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, das ist nicht euer Wohnort. Luther übersetzt verkehrt, fleischlich, das ist nicht, was der Apostel sagt. Fleischlich ist etwas anderes, als im Fleisch zu sein. Dieses Wort steht hier im Gegensatz zu Kapitel 7, Vers 5. Als wir im Fleisch waren, das war ein Lebensbereich, Kolosser 2, Ende des Kapitels. Warum tut ihr, als ob ihr in dieser Welt lebt? Das ist nicht euer Wohnort. Christus ist euer Wohnort und er ist im Himmel zur Rechten des Vaters. Und dort seid ihr in Christus. Das ist euer Wohnort. Denkt also entsprechend. Denkt an das Himmlische. Ihr lebt nicht in dieser Welt. Das sei nicht vorrangig bei euch. Auch hier in Kapitel 8 des Römerbriefes. Ihr seid nicht im Fleisch. Das ist nicht unser Wohnort. Wir wohnen noch im Leib. Aber mit diesem Leib, wir wohnen zwar mit diesem Leib in dieser Welt, aber das ist unser vorübergehender Pilgerort, Wohnort. Eigentlich ist unser Wohnort zur Rechten des Vaters im Himmel, in Jesus Christus. Ihr seid im Geist. Dadurch sind wir in einer anderen Welt. Unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Eins impliziert das andere. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der Geist, den Christus hatte und uns gegeben hat, ist dieser nicht sein Eigentum. Aber wenn Christus in euch ist, Anfang Kapitel 10, Vers 10, also wenn der Geist in uns ist, wir im Geiste sind, ist Christus in uns und Christus und wir in Christus. 1. Johannes 3, 24. Und wer seine Gebote hält, hat seine Bleibe in ihm und er hat sie in ihm. Das heißt, er hat seine Bleibe in ihm. Und an diesem erkennen wir, dass er seine Bleibe in uns hat, aus dem Geist, den er uns gab. Der Geist bringt also die Gegenwart Christi in unser Leben und macht sie Wirklichkeit. Und der Erhöhte regiert durch den Geist. Römer 8, Vers 2. Denn, und auch hier ist eine genauere Übersetzung von Wichtigkeit. Wir haben hier einige Westfälle, Genitive, die nicht zu schnell zu verändern sind. Paulus schreibt, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, zweimal Westfall, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, befreite mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, das heißt das Gesetz Geist. Der Geist ist ein neues Gesetz. Wir sind, im selben Kapitel sagt Paulus, durch die Sohnesstellung frei geworden vom Gesetz Moses und wir sind jetzt in einer neuen Regelungsart. Wir werden nicht mehr durch Gebote geregelt, die einzeln abzuhaken sind, sondern der Geist, der Gott ist, wohnt in uns. Und dieser Geist, das neue Gesetz, ist der Geist des Lebens in Christus, das wir in Christus haben. Er ist das Leben des Christus. Und haben wir den Geist, haben wir das Leben. Und er verwaltet dieses Leben. Das heißt, Christus regiert in uns durch den Geist. Dieser Geist ist das neue Gesetz, die neue Regelung, die neue Regierung in uns. Und deshalb kann das, was Jesus am Kreuz für uns erwarb, Wirklichkeit werden. Wir können frei werden vom Gesetz der Sünde und des Todes. Vom Gesetz des Todes in Zukunft, Vers 11, wenn Jesus kommt, werden wir auferweckt werden durch den Heiligen Geist. Das war der dritte Teil unserer Ausführungen. Der vierte Teil: Was ist es, um das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist? Noch ein Komplex oder ein Problemkreis in unserer Auseinandersetzung mit dieser Bewegung. Hier muss ich ein wenig nach vorn blättern. Vom Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Hier sollen drei Fragen beantwortet werden. Die erste: Was ist das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist? Zuerst einige grundlegende Schriftstellen. In Johannes 10 lesen wir in Vers 10, Mitte des Verses: Ich kam, damit sie Leben haben möchten und es reichlich haben möchten. Epheser 3, 16 bis 19, damit er euch gebe, der Vater, nach den Reichtümern seiner Herrlichkeit, durch seinen Geist mit Kraft mächtig zu werden in den inneren Menschen. Schlechtes Deutsch, gute Theologie. Manchmal sind wir gezwungen, ungewöhnlich zu übersetzen. Dies ist der vierte Fall, nicht der dritte Fall in dem inneren Menschen, sondern in den inneren Menschen hinein wirkt der Geist täglich, immer wieder. Das ist die Bewegung, die er macht. Tiefer und tiefer dringt er ein in unserem Innern, in unser Inneres hinein. Und Christus in euren Herzen wohnen zu lassen, das ist Dativ, durch den Glauben, damit ihr als solche, die in Liebe gewurzelt und gegründet sind, sehr stark und imstande seid, mit allen Heiligen für euch zu erfassen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe ist, auch zu kennen die Liebe Christi, die die Kenntnis übertrifft. Und jetzt, damit ihr gefüllt werdet in alle Fülle Gottes. Wieder dieser vierte Fall. Ein Pfarrer sprach im Rundfunk und sagte, das ist so: Man wirft eine Tasse in den Ozean und sie wird in den Ozean gefüllt. Ja? Das kann nicht anders sein. Nicht mit dem Ozean, ist unmöglich. Aber so ist es mit uns. Wir könnten nicht erfüllt sein von Gott, er ist viel zu groß. Aber wenn wir mehr und mehr in ihn hinein dringen, werden wir mehr und mehr gefüllt von ihm. Epheser 5, Vers 18: Und werdet nicht von Wein berauscht, worin ein heilloses Wesen liegt, sondern werdet im Geist erfüllt. Welcher Geist ist hier gemeint? Unser Geist? Sollen wir in unserem Geist voll werden? Normalerweise wird es in dem Fall angezeigt. Steht der Begriff, das heißt, wenn es unser Geist sein sollte, dann wird das normalerweise in deutlicheren Worten angezeigt. Steht der Begriff Geist ohne weitere Bestimmung, so ist normalerweise an Gottes Geist zu denken. Sollte dennoch des Menschen Geist in Betracht kommen, so ist nicht klar, womit man gefüllt werden sollte. Beim Verbot ist gesagt, womit man nicht erfüllt werden soll. Eine Parallelität erwartet beim Gebot ebenfalls eine Antwort auf die Frage, womit. Mit anderen Worten, macht man den Satzbau geltend, so sei daran erinnert, der Heilige Geist ist nicht lediglich ein Genussmittel, dies ist etwas schnell gelesen, ich komme zu dem Schluss, dass es schon der Geist Gottes ist, der hier gemeint ist. Ist man nun im Geist Gottes, so ist es das Natürlichste, wenn er dort ganz zu Hause ist. Man kann nicht im Geist sein, ohne dass er auch in uns sei. Nicht im Geist leben, ohne dass er in uns lebte und dort nach Wunsch seiner Aufgabe nachginge. Dem Wesen nach bedeutet erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist oder erfüllt zu werden, mit Gott erfüllt zu sein, wenn wir nach dem Wesen fragen. Der Heilige Geist ist Gott. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind in uns. Wo der eine ist, da ist auch der andere. Ist man von einem voll, so ist man von allen voll. Wir dürfen nie die Dreieinigkeit aus dem Auge verlieren, weder in der Lehre von Christus noch in der Lehre vom Heiligen Geist. Es geht also um das Erfülltwerden mit Gott selbst. Damit geht es aber auch um die Herrschaft Gottes. In der Apostelgeschichte kann es heißen, dass Menschen voll von Zorn waren. In Johannes 12, Vers 3 heißt es, das ganze Haus war erfüllt von der Narde, die Maria ausgoss. Man konnte in diesem Haus hinkommen, wo man wollte, in jedes Zimmer. Der Raum war voll von diesem Aroma. Wenn man voll des Geistes ist, ist man voll vom Aroma Gottes. Er beherrscht das ganze innere Leben. Man kann auch vom Verkehrten beherrscht sein. Ist jemand voll Zorn, beherrscht ihn der Zorn. Paulus stellt einmal das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist dem Alkohol gegenüber. In Epheser 5, Vers 18, werdet nicht vom Wein berauscht. Überhaupt sollte man nicht von den Gaben Gottes berauscht sein. Alles, das Gott geschaffen hat, ob zum Essen, zum Trinken, zum Hören oder zum Genießen, kann uns berauschen. Wir dürfen aber nie aufhören, klar zu denken, nüchtern zu sein. Wovon man erfüllt ist, dadurch wird man beherrscht. Ist man voll des Geistes, steht man ganz unter der Herrschaft Gottes. Denken, empfinden, Handeln sind ganz von Gott durchdrungen und werden von ihm regiert. Das ist, was es heißt, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Andererseits geht es um die Hilfe Gottes. Gott ist unsere Hilfe. Von Gott voll zu sein, heißt von seinem Heil, von seiner Hilfe voll zu sein. Wenn man von Gott erfüllt ist, ist man auch von seiner Hilfe erfüllt. Dann gibt es auch keinen Platz in unserem Leben, in den Gott nicht eingreifen könnte, wo er uns nicht helfen dürfte. Wenn wir Schwierigkeiten haben, hilft der Herr uns. Wenn es uns schwerfällt, miteinander zu sprechen, hilft uns der Herr. Ich persönlich habe von zu Hause aus Schwierigkeiten, mit anderen zu sprechen. Wenn es mir dann mal gelungen war, konnten die Tränen in die Augen kommen. Der Herr will uns in allem helfen, in großen und in kleinen Fragen. Früher oder später merken wir, es ist alles geschenkt, das wir für und mit Jesus tun. Voll Heiligen Geistes zu sein, heißt also auch, voll seiner Hilfe zu sein. Vom Alkohol sagt Paulus, dass er Unheil bringt. Heil heißt Leben. Unheil heißt Tod, Zerstörung. Der Alkohol richtet zugrunde. Der Heilige Geist baut auf, stellt das Ebenbild Gottes bei uns wieder her. Er wirkt im Auftrag Gottes in unserem Leben. Denken wir auch an Johannes 4, Vers 14. Wer immer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird gar nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben sprudelt. Für alle Zeit ist dieser Trank genug. Dass hier vom Geist die Rede ist, zeigen die Verse 38 und 39 in Kapitel 7, wo Jesus nicht sagt, dass der Geist aus uns kommen wird, zu anderen hin. Aus seinem Innern werden Ströme lebenden Wassers fließen. Das geschieht nie von uns. Der Geist fließt nicht von uns. Er fließt aus Jesus. Und Jesus ist der Tempel, Ezechiel 47 ist es oder 48, aus dem das Wasser fließt, überall hin zum Segen. Jesus ist die Quelle. Aus ihm floss das Heil. Und wir sind die Boten davon. Wenn wir glauben, kommt Jesus in unser Leben und er füllt uns mit seinem Heil. Das sagt er von dem Geist, sagt Jesus, den er geben sollte. Von ihm kommt er. Nun hier dürfen wir wieder eine Zäsur machen. Danke.